Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon Levent Aktoprak. Willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft, heute mit folgenden Themen. Liebe, Sex und Allah. Der islamische Theologe Ali Gandour geht in seinem gleichnamigen Buch auf das unterdrückte erotische Erbe der Muslime ein. Für ihn ist es eine Antwort auf Traditionalisten, Fundamentalisten und Islamkritiker. Dazu gleich ein Gespräch mit dem Autor. Und wenn sich die schwere Tür öffnet, das Projekt Café Rückenwind in Berlin engagiert sich für die Wiedereingliederung ehemaliger Straftäter. Dabei spielt die Tat nicht die Hauptrolle. In vielen muslimischen Ländern ist Sex ein Tabuthema. Das war aber nicht immer so, sagt der liberale muslimische Theologe Ali Gandour. Für den in Hamburg lebenden Wissenschaftler ist es kein Widerspruch, Gott und Sex gleichermaßen zu lieben. Nach seiner Meinung gingen die Muslime in ihrer eigenen Geschichte, in ihrem Alltag, eher entspannter mit Liebe und Erotik um. Auch das ist ein Thema in dem neuen Buch Liebe, Sex und Allah, das unterdrückte erotische Erbe der Muslime von Ali Gandour. Ich habe den Autor vor dieser Sendung interviewt. Das Gespräch mit ihm haben wir aufgezeichnet. Ich habe Ali Gandour zunächst gefragt, warum er es auf das erotische Erbe abgesehen hat.
Also die Idee zum Buch kam im Rahmen meiner Forschung. Also ich schreibe über das Thema Sex und Erotik jetzt seit 2015. Mit dem Thema Sex und Erotik beschäftige ich mich also aus einer historischen und theologischen Perspektive. Also bis jetzt wurde das Thema Sexualität aus einer stark normativen Perspektive behandelt. Also was geht nicht. Es gibt wenig Forschung über die Untersuchung der muslimisch geprägten Gesellschaften im Laufe der Jahrhunderte und wie das Denken der Muslime beeinflusst hat, wie das ihr Verständnis, also ihr Normenverständnis beeinflusst hat. Ich verstehe meine Forschung so als ein Versuch, darauf hinzuweisen, dass da Bedarf gibt.
Ihr Buchtitel Liebe, Sex und Allah klingt in den Ohren ja vieler gläubiger, konservativer Muslime mit Sicherheit als Sünde. So in einer Reihe Liebe, Sex und Allah zu erwähnen, könnte man sogar als Gotteslästerung, also als Provokation verstehen.
Also man könnte es als Gotteslästerung betrachten, aber nur wenn man ein negatives Bild von Gott hat. Als Monotheist kann man Gott eigentlich nicht wegdenken. Also Gott ist überall da. Also Gott manifestiert sich in allen verschiedenen Facetten dieses Lebens. Und dazu gehört auch Sex. Also auch Sex ist eine Manifestation Gottes. Und auch Sex ist eine Gabe Gottes, auch von Gott erschaffen. Von daher sehe ich hier gar keinen Widerspruch zwischen dem Namen Gottes und dem Sex.
Also nach Ihrer Meinung kann man das ruhig dann bringen, aber Sie wissen, dass das in der, sagen wir mal, im konservativen muslimischen Milieu oder auch islamistischen Milieu, das mit Sicherheit nicht gut geheißen wird.
Ja gut, also das ist dann Ihr Problem. Also ein bisschen Provokation muss schon da sein. Provokation ist auch ein Mittel zum Nachdenken.
Der Untertitel, das unterdrückte erotische Erbe der Muslime. Dieser Titel greift in die Geschichte, in eine Zeit, in der es offenbar eine goldene Zeit gegeben hat, unter anderem eben für die körperliche Liebe. Wie sah es aus?
Der wichtigste Punkt in diesem Zusammenhang ist, dass es in der Vormoderne verschiedene parallele Diskurse existierten. Es gab natürlich nicht nur eine libertine Lebensweise, es gab auch eine stark prüde, konservative Lebensweise, aber diese Lebensweisen existierten nebeneinander. In der Gesellschaft damals gab es Räume, wo Liebe, Homoerotik Platz hatten. Wenn ich über die Geschichte der Erotik und des Sexes und bei den Muslimen schreibe, dann schreibe ich eher über die Geschichte des Sexes in urbanen Milieus, das heißt in den Städten. Das heißt, in diesen Städten, jetzt sagen wir mal Bagdad, Kairo, Istanbul, Fes, Cordoba, gab es verglichen mit heute Phänomene und auch eine Art Freiheit, die vielleicht heute nicht mehr existiert. Und das sagt auch vieles über die spätere Entwicklung in den muslimisch geprägten Gesellschaften.
Sie haben gerade gesagt, das gibt es nicht mehr. Können Sie das nochmal genau ausführen? Warum gibt es das nicht mehr?
Genau, in den letzten zwei Jahrhunderten, sagen wir mal, ungefähr so ab dem Ende vom 18. Jahrhundert, sind verschiedene Entwicklungen passiert in den muslimisch geprägten Gesellschaften. Also man kann jetzt nicht sagen, es gibt nur einen Grund, warum es einen Bruch mit dieser Tradition gab, sondern es gibt mehrere Gründe. Darunter kann man die Kolonialherrschaft und ein Import von Ideen und von Vorstellungen aus dem damaligen viktorianischen Denken. Das ist ein Grund. Der zweite Grund ist die Entstehung von Nationalstaaten, die meistens totalitär waren. Der zweite Grund ist die Ideologisierung der Religion, also die Entwicklung und also Entstehung und Entwicklung von Ideologien, die basiert auf Religion. Und das hat dazu geführt, dass viele Einschränkungen stattgefunden haben, dass auch eine Suche nach Eindeutigkeit und Vereindeutung der Welt stattgefunden hat. Und das hat auch dazu geführt, dass die Vielfalt, die man aus der Vormoderne kannte, darunter gelitten hat und sogar in den meisten Fällen auch so verschwunden ist. Ein weiterer Grund ist auch die Umstrukturierung der Gesellschaft. Ich habe gesagt, dass die meisten Phänomene, die ich in meinem Buch behandle, sind urbane Phänomene. Und die urbane Gesellschaft, wie wir sie aus der Vormoderne kennen, existiert eigentlich nicht mehr. Also wegen der Industrialisierung wurde die Gesellschaft umstrukturiert. Also die meisten Einwohner der heutigen Städte in den muslimischen Gesellschaften sind eigentlich aus dem Land gekommen, aus Dörfern. Und dort herrschten natürlich andere Normen, andere Vorstellungen. Und die sind jetzt vorherrschend in der Region.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie gerade mir erklärt, warum die Vielfalt, die Sexualität, die Liebe in muslimischen Städten in der Vormoderne zerstört worden sind mit dem Beginn des 18., 19. oder 19., 20. Jahrhunderts, eben durch die Verwestlichung auch, durch äußere Einflüsse, nicht durch den Islam aus der Geschichte heraus, sondern durch äußere Einflüsse. Habe ich Sie richtig verstanden?
Ja, das ist ein wichtiger Grund, weil, schauen Sie mal, also all die Gründe, die ich erwähnt habe, Kolonialismus, Entstehung von Nationalstaaten, Ideologisierung, das sind alle Ideen, die ihr Ursprung eigentlich in Europa des 19. Jahrhunderts und Anfang vom 20. Jahrhunderts haben. Die Entwicklung in Europa war vielleicht später anders, aber diese Ideen in den muslimisch geprägten Gesellschaften haben eher zu negativen Entwicklungen geführt. Und das schaut man heute in diesen Ländern, dass die Nationalstaaten dort nicht so funktionieren, wie sie eigentlich funktionieren sollen, dass eher eine Vermischung von Politik und Religion stattfand, anstatt dass man die beiden Sphären trennt, wenn es um die Staatsführung geht. Und die Sexualität hat darunter gelitten. Sex war auch ein Machtinstrument in dieser Entwicklung und die Kontrolle der Sexualität der Menschen, der Bürger und so weiter.
Sie greifen in Ihrem Buch ja nun verschiedene Themen auf. Man hätte wirklich über jedes Thema fast ein Buch schreiben können. Ich denke jetzt gerade bei der nächsten Frage an die katholische Kirche, an den Katholizismus. Und da ist die Ehe, da ist Geschlechtsverkehr. Wie ist das im Islam dann? Geschlechtsverkehr, geht das ohne die Ehe?
Also eine These, die ich in meinem Buch vertrete, dass es etwas wie Ehe, also im christlichen Sinne, bei den Muslimen nicht existiert. Also der Begriff für Ehe, sowohl im Arabischen, aber auch im Türkischen und in anderen Sprachen, ist Geschlechtsvertrag oder Sexvertrag. Also das Wort Nikah auf Arabisch hat zwei Bedeutungen. Also eine Bedeutung ist Sex und eine andere Bedeutung ist ein Sexvertrag. Das heißt eine Einvernehmlichkeit zwischen zwei Personen. Schon in dem Begriff selbst sehe ich grundlegende Unterschiede. Die Freiheit, die dieser Begriff gibt, wurde leider im Laufe der Geschichte eingedämmt und eingeschränkt. Aber ursprünglich sehe ich das so, dass eigentlich Sex in den muslimischen Rahmen eher eine Frage der Einvernehmlichkeit ist und nicht einer der Ehe oder des Sakralen, also wie man das im christlichen Kontext versteht, so eine Beziehung zwischen zwei Personen wurde nicht sakralisiert unter den Muslimen.
Wie gleichberechtigt ist denn in so einem Nikah die Sexualität der beiden Geschlechter, sage ich mal? Gibt es eine selbstbestimmte Sexualität der Frauen?
Also von einer Gleichberechtigung kann man nicht reden. Also der Begriff Gleichberechtigung ist ziemlich modern. Ich gehe sowieso davon aus, dass eine tatsächliche Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau bis heute noch nicht erreicht wurde auf der gesamten Welt. Was, glaube ich, wichtig in diesem Zusammenhang war, dass die Lust der Frau und die Bedürfnisse der Frau auch berücksichtigt wurden und sie wurden nicht gleichgestellt dem Dämon oder mit dem Teufel. Das, glaube ich, ist wichtig. Der zweite Punkt, die Lust und die Bedürfnisse der Frau wurden auch als Rechte betrachtet. Das heißt, falls die Frau nicht befriedigt ist, also in einer Ehe oder in einer Beziehung, dann hat sie auch das Recht, diese Beziehung zu beenden, zumindest vor dem Richter das zu verlangen. Das war zumindest der theoretische Rahmen. Natürlich in der Praxis war es meines Erachtens nicht so gewesen. Also in der Praxis hat die muslimische Normenlehre keine große Rolle gespielt. Also das waren eher Traditionen und Bräuche, die den Alltag bestimmt haben. Und das kann man auch bis heute betrachten.
Sie greifen auch das Thema gleichgeschlechtliche Liebe auf. Was sagt der Koran oder die Hadithe dazu?
Der Begriff Homosexualität kannten die Menschen vor dem 19. Jahrhundert nicht. Das heißt, also Homosexualität als Identität, als Teil des Selbst, existierte in dieser Form nicht. Also was behandelt wurde im muslimischen Kontext, war eigentlich der Analverkehr zwischen Mann und Mann. Das ist das Einzige, was auch normiert wurde. Alles andere, zum Beispiel einen Mann lieben, die Schönheit des Mannes bewundern, eine Beziehung mit einem Mann führen, das war eigentlich kein Thema kein Gegenstand einer Normierung. Der Koran behandelt dieses Thema, so den Geschlechtsverkehr zwischen zwei Männern, gar nicht. Die einzige Geschichte, die wir im Koran haben, ist die Geschichte vom Propheten Lot. Das ist eine biblische Geschichte und im Koran wird nicht explizit erwähnt, dass sie miteinander also Sex hatten. Das haben Muslime, also spätere Exegeten, eigentlich aus der christlichen und jüdischen Tradition übernommen. Aber allgemein kann man sagen, dass im Koran nichts über das Thema zu finden ist. Und in den Überlieferungen genauso. Also in den Überlieferungen des Propheten haben wir auch keine Tradition bezüglich des Themas. Aber was wir haben, sind Texte von Juristen, von Rechtsgelehrten, die das verbieten. Auf der einen Seite in den Quellen haben wir nichts, aber auf der anderen Seite die muslimische Rechtstradition normiert diese Handlung.
Wie sieht es denn heute aus? Heute ist doch eine klare Ablehnung. Es ist ja unmännlich, unweiblich, wie nun auch immer. Die Homosexualität ist ja nun nicht gerade als etwas Positives beschrieben.
Ja, ich würde noch einen Schritt weiter und sagen, dass die Homophobie oder die systematische Verfolgung von Schwulen oder von Homosexuellen ist ein Import der Kolonialzeit. Das ist auch durch verschiedene Forschungen belegt, dass im 19. Jahrhundert durch die Gesetze der Engländer und durch die Gesetze der Franzosen, aber auch durch die Einführung des Begriffes und der Kategorie des Homosexuellen in die Region, hat es auch dazu geführt, dass im Laufe der Zeit diese Menschen immer mehr verfolgt wurden. Weil, schauen Sie mal, so vorher hat man im theoretischen Diskurs, beide Positionen. Also die einen sagen, es muss bestraft werden, die anderen sagen, nein, es muss nicht bestraft werden. Aber Fakt ist, in der Gesellschaft war gleichgeschlechtliche Liebe und auch der gleichgeschlechtliche Sex, zumindest in den Städten, das war ein Phänomen, was wir vom 9. oder 8. Jahrhundert bis zum 19. Jahrhundert durchgehend finden und sogar fast normalisiert wurde. Dann plötzlich hat man Gesetze von den kolonialen Mächten, die versuchen, den Menschen zu kategorisieren. Homosexualität war damals als Krankheit betrachtet von den Engländern und von den Franzosen. Also sie müssen erstmal erfasst werden, müssen geheilt werden und wenn nicht, dann müssen sie auch sanktioniert werden.
Kommen wir mal zu der Gegenwart. Als ich das Buch in der Hand hatte und den Titel Liebe, Sex und Allah gelesen habe, ist das so eine Art Handbuch? Ein Handbuch, das sich positioniert gegen konservative und radikal muslimische Vorstellungen, aber auf der anderen Seite, ja, soll es auch vielleicht die säkularen Islamkritiker ansprechen?
Also das Buch will aufklären, will gegen extrem konservative oder gar radikale Vorstellungen aufklären und auch sich gegen Islamkritiker positionieren. Und für mich die beiden Lager, die vertreten ein ahistorisches Bild der muslimischen Geschichte und auch ein nicht wissenschaftliches Verständnis dieser Religion. Und mein Buch versucht, was aus meiner Perspektive falsch unter den Muslimen läuft, zu behandeln und auch ihre eigene Geschichte, ihnen ihre eigene Geschichte zeigen, aber auch die Vorurteile, die Islamkritiker vertreten, auch zu dekonstruieren.
Liebe, Sex und Allah, das unterdrückte erotische Erbe der Muslime. Das Buch von Ali Gandour ist im CH Beck Verlag erschienen. Das Gespräch mit dem Autor haben wir vor der Sendung aufgenommen. Fast für jeden Gefangenen öffnet sich irgendwann die Tür zur Freiheit und darauf werden in der Regel Straftäter bereits in den Gefängnissen mit verschiedenen Angeboten vorbereitet. Nichtsdestotrotz ist die Gefahr groß, dass Straftäter wieder straffällig werden, das belegen Statistiken. Die Resozialisierung in die Gesellschaft gestaltet sich nicht einfach. Wer in Deutschland lange im Gefängnis saß, hat es anschließend schwer, wieder ein normales Leben zu führen. Vor allem das Stigma Straftäter haftet den ehemaligen Häftlingen lange nach. Das ist allen sozialen Einrichtungen, die ehemalige Straftäter betreuen, bekannt. Dazu gehört auch das Café Rückenwind in Berlin. Es ist ein Projekt, das helfen will und zugleich ein Ort sein möchte, an dem die Täter nicht zuerst als Täter gesehen werden. Maria Caroline Wölfler war für uns dort.
Wolfgang R. saß 18 Jahre im Gefängnis, wegen gefährlicher Körperverletzung. Er hatte betrunken einen Freund mit einem Messer attackiert. Das Urteil? 2 Jahre und 9 Monate Haft plus 10 Jahre Sicherheitsverwahrung, weil er schon eine ähnliche Straftat begangen hatte. Frei kam Wolfgang R. nach dieser Zeit allerdings nicht. Das Gericht verlängerte seine Haft, grundlos, wie er sagt. Stattdessen verlegten sie ihn in eine Nervenklinik.
Das war krass gewesen, da war ich völlig am Boden. Ich bin weder psychisch krank noch sonst was, ja.
Eine Psychiaterin habe das bestätigt. Vor 3 Jahren wurde Wolfgang R. schließlich entlassen. Heute sitzt er im Café Rückenwind, im Saal der katholischen Kirchengemeinde St. Rita, im Berliner Stadtteil Reinickendorf. Es ist ein Stigma. Straftäter. Wann hat man seine Strafe für jedes noch so grausame Verbrechen verbüßt? Draußen, wieder in Freiheit, reduziert die Gesellschaft ehemalige Häftlinge meist auf ihre Tat. Im Café Rückenwind ist das anders.
Das Café Rückenwind ist eine Kontaktstelle. Von hier aus kann man sich nach Neigung Hilfe holen. Man kann natürlich immer herkommen, Geselligkeit erleben. Man kann hier auch ehemalige Mitgefangene treffen. Das Café Rückenwind ist ein niederschwelliges Angebot für Leute, die sagen, okay, ich komme noch nicht zurecht, ich habe Probleme. Und die wollen wir hier gemeinsam ausräumen, damit ein Rückfall möglichst ausgeschlossen ist.
Der katholische Pfarrer Stefan Friedrichowitsch hat das Café Rückenwind im Sommer 2018 gegründet. Auf mit Plüsch überzogenen Stühlen sitzen rund 25 Menschen um eine lange Tafel aus zusammengeschobenen Tischen. Auf denen stehen Kuchen, Gebäck und Obst. Jeden zweiten Donnerstag trifft sich hier ein Kern von 10 bis 15 ehemaligen Häftlingen. Aber auch Mitglieder des pastoralen Raums Reinickendorf Süd in Berlin sind da. Das Café Rückenwind ist nicht das einzige Angebot für Männer wie Wolfgang R. in Berlin.
Wir sind die Einzigen, die also jetzt nicht bestellt sind, die also irgendwelche Mitschriften anfertigen oder mit dem dritten Auge gucken. Ist der noch gefährlich?
Pfarrer Friedrich Horwitz hält das für einen der wichtigsten Gründe, weshalb die Männer gerade hierher kommen. Ob sie tatsächlich auch religiös sind, ist eine andere Frage.
Teils, teils. Eher würde ich sagen nicht. Aber es gibt Leute, die im Knast auch durch Kontakt zum Pfarramt gläubig geworden sind.
Für die Ehrenamtlichen und die Organisatoren des Café Rückenwind sind Kirche und Religion die Grundlage ihrer Arbeit. Sie sehen ihr Engagement als tätige Nächstenliebe. An die Gäste stellen sie keine Bedingungen, was die Religion anbetrifft. Ob gläubig oder Atheist, jeder ist hier willkommen. Zwei wichtige Themen stehen hier aber in Verbindung mit dem christlichen Glauben: Schuld und Vergebung. Die Frage, welche Schuld den Einzelnen trifft, kommt immer wieder auf.
Ich hatte jetzt für den 7. März 7 Theaterkarten bestellt.
Der Pfarrer spricht im Café Rückenwind auch immer wieder praktische Dinge an. Woher bekommt ein Häftling, der bald entlassen wird, Möbel? Wer will mit ins Theater? Es geht darum, einander auch mit Alltäglichem zu unterstützen. Seit 9 Jahren ist Pfarrer Friedrich Jovic auch Seelsorger in der Justizvollzugsanstalt in Berlin-Tegel. Eines erlebt er dort immer wieder.
Mir ist auch aufgefallen, dass in der JVA viele Inhaftierte einsam sind. Und habe dann aber gemerkt, dass es also wichtig ist, dass man ihnen irgendwie eine Brücke baut nach draußen.
Wer aus der Haft kommt, fühlt sich oft nicht darauf vorbereitet. Und wer wieder draußen ist, weiß oft nicht, wie er mit der neuen Welt umgehen soll, in die er nach all den Jahren entlassen wird. Das Café Rückenwind ist vor allem ein Ort, um zu reden. Und eine Gemeinschaft, die Männer woanders nicht finden. An diesem Donnerstag steht Wolfgang R.'s Geschichte im Mittelpunkt. Und es entspinnt sich eine Diskussion über die Ungerechtigkeit des deutschen Justizsystems. Viele fühlen sich ungerecht behandelt, zweifeln an den Absichten von Gutachtern, Sozialarbeitern, Richtern. Im Café Rückenwind können sie das hinter sich lassen. Niemand wird hier nach seiner Tat gefragt. Das ist für viele der Männer ungewohnt. Es tut ihnen gut und sie fühlen sich aufgehoben.
Auf jeden Fall das Netzwerk, denke ich, ist ganz wichtig, dass erstmal alle hier annehmen. Man weiß, man kommt aus dem Gefängnis, aber das ist nicht das Wichtigste an der Person.
Matthias Scholze saß 19 Jahre lang in Haft. Seine Schwierigkeiten nach der Haftentlassung waren einer der Gründe, das Café Rückenwind ins Leben zu rufen. Behördengänge, Formulare, eine Wohnung finden. Mit all dem war er anfangs überfordert. Heute organisiert er das Projekt federführend mit, ist Ansprechpartner für die anderen. Für manch einen ehemaligen Häftling fühlt sich das Leben nach dem Gefängnis wie eine neue Strafe an. Das Stigma bleibt an einem kleben. So empfindet das auch Wolfgang F. aus Bayern. Er verließ seine Heimat bewusst, um nicht wieder abzurutschen.
Man kommt eigentlich mit der Gesellschaft nicht mehr zurecht, mit den normalen Menschen, weil jedes Mal, wenn man sich hier offenbart, dann wird man abgestoßen, also zieht man sich wieder zurück und bleibt lieber alleine, bevor man dauernd enttäuscht wird.
Resozialisierung, also entlassene Straftäter wieder in die Gesellschaft zu integrieren, ist ein Ziel im Strafvollzug. Wer den Ex-Häftlingen im Café Rückenwind zuhört, bekommt den Eindruck, das funktioniert meist nicht. Allerdings sollte man das hier auch immer hinterfragen, sagt Matthias Scholze.
Viele haben aber ihren Teil dazu beigetragen. Sie haben es hier mit Leuten zu tun, die auch wirklich schwere Straftaten begangen. Das ist es.
Obwohl so vieles so schwierig ist, spüren die Männer ihre neue Freiheit. Anfangs ist Scholze mitten in der Nacht von Spandau zum Zoo zu McDonald's gefahren, weil er es konnte.
Das Selbstbestimmte über Zeit, Ort zu entscheiden und auch Augenblicke zu genießen. Zu sagen, jetzt hier, ich fühle mich wohl, jetzt bleibe ich hier. Das sind so die Sachen, wo ich sage, das war für mich tief beeindruckend.
Aus Berlin berichtete Maria Caroline Wölfle. Und für heute gehen jetzt die Informationen aus Religion und Gesellschaft zu Ende. Die Redaktion der Sendung hatte Christiane Florin und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktoprak. Hier bei uns im Deutschlandfunk geht es nun weiter mit den Nachrichten und anschließend folgt die Sendung Lebenszeit mit dem Thema: Flexibel und mobil, muss Arbeit neu gedacht werden?